Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wir wollen Sacharja wieder aufschlagen und das vierte Kapitel möchte ich mit uns lesen. Dann werde ich mit uns beten und dann wollen wir in den Text gemeinsam auch einsteigen. Ja? Es ist ein sehr kompliziertes Kapitel. Oder eins der kompliziertesten Kapitel in Sacharja, aber wir wollen trotzdem mutig sein und danach auch Gott bitten, dass er uns durch den Heiligen Geist diese fünfte Vision des Sacharja aufschließt, zeigt, was eigentlich hier mit dieser Vision gemeint ist, was Sacharja verstehen soll, was er an das Volk Israel, an die Zurückgekehrten aus Babylon weitergeben soll. So wir lesen, und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich auf, wie einer vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe, und siehe, da stand ein Leuchter, ganz golden, mit einer Schale obendrauf, daran sieben Lampen waren, und je sieben Rohre an einer Lampe. Und zwei Ölbäume dabei, einer zur rechten der Schale, der andere zur linken. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn von Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg, der doch vor Zerubabel eine Ebene sein muss? Und er soll aufführen den ersten, Stein, dass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn und sprach, die Hände Zerubabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, dass ihr erfahret, dass mich der Herr zu euch gesandt hat. Denn wer ist, der diese geringen Tage verachtet? Es werden mit Freuden sehen, das Richtblei in Zerubabels Hand, jene sieben, welche sind des Herrn Augen, die das Land durchziehen. Und ich antwortete und sprach zu ihm, was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich antwortete zum andern Mal und sprach zu ihm, was sind die zwei Zweige der Ölbäume, welche stehen bei den zwei goldenen Rinnen, daraus das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du das nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die zwei Gesalbten, welche stehen bei dem Herrscher aller Lande. Wir wollen uns verneigen zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, das wir gerade heute Morgen studieren dürfen. Und wir beten aufrichtig aus unserem Herzen, dass du selbst durch den Heiligen Geist uns dein Wort aufschließt. Segne du uns aus dem Reichtum deiner Gnade in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. So, heute wollen wir also die fünfte Vision uns vergegenwärtigen. Und wie ihr mitgelesen habt, mitgehört habt, diese Vision ist nicht einfach zu verstehen. Und grundsätzlich kann ich dazu Folgendes sagen. Die Bibellehrer sagen uns, dass das Buch des Propheten Sacharja mit das schwerst zu verstehende Buch der ganzen Bibel ist. Und wir lesen diese Vision und sagen, ja, das können wir ganz gut nachvollziehen. Und heute, wenn wir uns gemeinsam die Vision anschauen werden, anstudieren werden. Ich werde nicht alle Einzelheiten, nicht alle Worte, die gebraucht werden, mit uns untersuchen, sondern ich werde oberflächlich oder übergreifend einfach versuchen zu zeigen, was diese Vision unterstreicht, was sie aussagt und was die Bedeutung derselben ist. Ja? Und lass mich als allererstes noch einmal uns erklären, was eigentlich es ist, was Zacharia sieht. So, was sieht der Prophet Zacharia? Was ist diese Vision? Zacharia sieht also diesen goldenen Leuchter, den siebenarmigen Leuchter, der auch Menorah genannt wird, ja, den wir alle eigentlich kennen aus Bibelstunden, wenn wir uns das Wappen, sag mal das Wappen oder den Wappen von Israel anschauen, das ist das Symbol Israels, die Menorah, ja? Und die Menorah ist umringt mit zwei Ölzweigen. Habt ihr das schon mal gesehen? Könnt ihr vielleicht nachher machen, im Computer schauen. Das ist eigentlich das Symbol für Israel. Der siebenarmige Leuchter umringt, oder was heißt, an den Seiten stehen dann diese zwei Ölzweige. Und das ist das, was, wie gesagt, Zacharia sieht. Übrigens, der Davidstern, ja, den wir alle sehr gut kennen, der auch auf der Fahne von Israel zu sehen ist, ist eigentlich ein okkultes Symbol. Haben wir das gewusst? Ja, und das heißt, der Siegel Salomos, aber ich werde nicht weiter darauf eingehen, ist auch nicht notwendig. So, Zacharia sieht also diese goldene Menorah, die von einem sehr interessanten Apparat oder Apparatus mit Öl versorgt wird. Ja, er sieht oberhalb von der Menorah eine Schale, die voll ist mit diesem Öl, das dann durch Rohre zu diesem goldenen Leuchter gebracht wird, dieses Öl. Und übrigens, da sind nicht nur sieben Rohre, sondern vielleicht habt ihr das auch schon herausgehört beim Lesen des Textes, es sind insgesamt 7x7 Rohre. So, jede Lampe von diesem sieben goldenen Leuchtern hat sieben Rohre, die von der Schale gehen und diese Lampe mit Öl versorgen. Also 7x7. Und dieses Bild ist sehr einfach zu verstehen. Ja, was wir hier haben, ist das Bild des Überflusses. Ein Rohr würde schon genug sein, aber nein, es sind nicht nur ein Rohr, sondern sieben Rohre für jede Lampe von dieser Schale. Das ist also die Vision, die der Prophet Zacharia sieht und natürlich die zwei Ölbäume, die dort dann auch neben diesem Apparatus stehen und die übrigens auch mit dem Öl dann auch das Ganze versorgen. Und etwas Überraschendes passiert, ja, der Prophet Zacharia, der diese Vision sieht, er ist erstaunt, er weiß nicht, was es bedeutet und er fragt den Engel, der an seiner Seite steht, was bedeutet das Ganze? Ja? Schaut mal, wenn wir, ich meine, wir haben das jetzt gelesen, ich habe uns ungefähr erklärt, was der Zacharia da sieht, wenn wir sagen, was ist das? Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das alles? Dann ist das nichts Ungewöhnliches. Warum? Weil wir mit diesen Bildern, die zum Teil auch im Alten Testament gebraucht werden, nicht allzu vertraut sind. Zacharia war es. Er hätte es eigentlich verstehen müssen, was er sieht. Und deshalb ist es, dass als er die Frage stellt, was bedeutet das, der Engel ihn tadelnd zurückfragt. Du weißt es nicht. Zweimal. Vers 5 und Vers 13. Das heißt, Zacharia hätte wissen müssen, was diese Vision bedeutet. Ich will einmal eine Illustration gebrauchen, um das aufzuzeigen, was hier eigentlich passiert. Ja? Ich habe das vor etlichen Jahren erlebt. Nach der Predigt ist eine ältere Dame auf mich zugekommen und sagte mir, eine ältere Dame, die schon ihr ganzes Leben lang zur Kirche gegangen ist, ja, zu der Gemeinde auch gegangen ist. Und nach der Predigt fragte sie mich, was habt ihr mit dieser Wiedergeburt? Ja? Warum ist Wiedergeburt so wichtig? Ja, da war ich natürlich erstaunt. Ja? Dass jemand, der älter ist als an Jahren, ja, wie ich gläubig bin, er nicht weiß, was eigentlich Wiedergeburt bedeutet. Ist Wiedergeburt wichtig der Heiligen Schrift nach? Ja. Und es ist erstaunlich, dass eine Person, die zur Kirche geht und auch zur Gemeinde, das nicht weiß. Eine andere Illustration. Wenn jemand in der Gemeinde ist, zum Teil sein Leben lang zur Gemeinde kommt, aber sich nicht taufen lässt und dann aber auch noch fragt, naja, warum ist denn die Taufe so wichtig? Ja, das ist etwas, was uns auch überrascht, weil von der Bibel her doch ganz klar gezeigt wird, dass Taufe für einen gläubigen Menschen, der wiedergeboren ist, oder wie wichtig das ist für einen Menschen, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist. Und so müssen wir auch den Text, den wir hier gelesen haben, einordnen. Ja? Und auch das, die Reaktion des Propheten Zacharia und auch des Engels, ja, in dieser Weise einordnen. Er hätte eigentlich verstehen müssen, was die Vision bedeutet. So, was ist es, was Zacharia sehnt, dieses sehr interessante Bild mit dem Leuchter und mit den zwei Ölbäumen, was ist es, was er verstehen muss? Nun ja, wenn wir den Text aufmerksam gelesen haben, dann sehen wir oder dann haben wir gemerkt, dass ein Name besonders erwähnt wird, ja? Viermal erwähnt wird in diesem Text. Es ist der Name Zerubabel. Zerubabel. Viermal wird der Name erwähnt. Interessant zu beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr je einem Menschen mit solch einem Namen begegnet seid. Ich noch nie. Ja, und ich habe auch nicht den Gedanken gehabt, einen meiner Söhne so zu nennen. Zerubabel ist eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Name, auch für einen jüdischen Mann. Aber die Bibellehrer sagen uns, dass der Name davon spricht, dass diese Person, von dem hier die Rede ist oder die hier angesprochen werden soll, dass der Name einfach davon spricht, dass diese Person grob gesagt in Babel, in Babylon geboren ist und nun aber zurückgekommen ist nach Israel. Und tatsächlich, wenn wir die anderen Listen uns anschauen, in Esra und Nehemia, dann sehen wir diesen Namen erwähnt. Er ist, also dieser Mann ist eine historische Persönlichkeit, er heißt Zerubabel, er kam mit der ersten Gruppe der Gefangenen aus Babylon nach Juda. Und dazu, und das wissen manche von euch, Zerubabel war ein Nachkomme Davids, des König David. Er war aus dem königlichen Haus Davids. Ja, und deshalb war es sein Vorrecht gewesen, der erste Bürgermeister, Statthalter von Jerusalem zu sein. Ja, schließlich war er der Nachkomme des Königs Davids. Ja. Und das meint, und ich denke, hier sehen wir auch ganz genau den Schlüssel zu dieser Vision, Zerubabel. Ja, dieser Mann, der aus Babylon zurückgekommen ist, er hatte die politische Macht inne, wie man sagt in Deutsch. Ja? Und als solcher wird hier, als einer, der die politische Macht hat, wird er hier angesprochen. Zerubabel war nie König von Israel. Er durfte nie König von Israel sein, obwohl er Anspruch hat auf den Thron Israels. Aber weil Israel zu der Zeit nicht frei war, es war unabhängig, sie waren immer noch abhängig von dem Persischen Reich, durfte da kein König auf dem Thron sitzen. Noch etwas sehr Interessantes habe ich festgestellt und viele von euch wissen das auch. Wenn wir die Bibel studieren, dann stellen wir fest, dass beide Elternteile des Herrn Jesus, der angenommene Vater, sage ich mal, Josef, und auch seine Mutter Maria, beide haben in ihrer Genealogie den Namen Zerubabel. Ja, so. Sehr interessant festzustellen. Aber das wollen wir schon einmal festhalten. Ja, die Vision spricht von und zu diesem Zerubabel in seiner Rolle als der politische Führer der Zurückgekehrten oder man kann sagen des Volkes Israel in Juda oder in Israel als solches. So, während die vorhergehende Vision, wir erinnern uns, ja, da ging es um den Hohepriester Joshua, ja, Dort steht dieser Hohepriester Joshua in dem Vordergrund. Diese Vision, die fünfte, die wir uns heute anschauen, spricht über den politischen Leiter des Volkes Israel, Zerubbabel. Er steht im Vordergrund und ihm wird prophetisch eine Ermutigung gegeben für die Fertigstellung des Tempels in Jerusalem. Schaut einmal in Vers 9, was gesagt wird. Vers 9 sagt, die Hände Zerubbabels haben dies Haus gegründet. So, er hat angefangen daran zu bauen und dann wissen wir, war eine kurze Zeit der Entmutigung im Volk gewesen und der Bau hat aufgehört, das Volk wollte nicht mehr. Ja, aber dann sagt der Vers, seine Hände sollen es auch vollenden. Das ist Prophetie. Gott sagt, du hast es angefangen, du wirst es fertig machen. Und das Volk sollte genau diese Prophetie auch hören. Und bei der Fertigstellung des Tempels, ja, wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen, geht es nicht nur um ein Gebäude, ja, schlichtes Gebäude. Es geht hierbei um, ich werde das gleich erklären, es geht hier um eine bestimmte Absicht Gottes, die wir ganz klar in der Schrift erkennen können, wenn wir die Schrift studieren und darüber nachdenken, wofür eigentlich die Stiftshütte und auch der Tempel in Israel gestanden hat. Ja? Schaut einmal, das Volk Israel wurde ja von Gott erwählt. Wozu? Um ihrer selbst willen? Nein, wir wissen, die waren nichts Besonderes gewesen, aber Gott hat dieses Volk erwählt, damit Israel das Licht der Gnade Gottes ist für die anderen Nationen. Stimmt's? Und in Verbindung dazu, ja, müssen wir auch die Stiftshütte sehen und auch den Tempel. Das war das Heiligtum. Und das Verständnis Israels war gewesen, das ist die Gegenwart Gottes unter uns. Ja? Und jetzt genau kommen wir zu der Interpretation in unserem Text. So als allererstes sieht Zacharia was? Er sieht diesen goldenen Leuchter, die Menorah. Und automatisch muss unsere Frage sein, naja, was ist denn das, wofür diese Menorah steht? Und die meisten von uns, wir wissen das. Ja, ihr wisst das. Wir wissen alle, dass der goldene Leuchter wo gestanden hat? In der Stiftshütte und nachher in dem Vorraum des Tempels, was man das Heilige nannte, ja. So, Menorah war ein sehr, sehr wichtiger Gegenstand des Tempels gewesen. Nicht nur deshalb, weil es als ein Schmuckstück dort stand, sondern es erfüllte auch eine sehr wichtige Funktion, ganz praktisch. Und es war symbolisch auch sehr wichtig. Es war ein Hinweis darauf, dass Israel, ja, praktisch das, der Lichtträger für die Welt ist. Der Lichtträger der Gnade Gottes für die Welt ist. So. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, und das wissen wir auch, wenn wir die Bibel lesen, dieser Leuchter, die Menorah, war nicht eine Idee eines Menschen gewesen. Ihr wisst das, ja? Es war nicht die Idee eines Menschen gewesen, eines Architekten oder eines Künstlers, der gesagt hat, oh, wir brauchen da was in der Stiftshütte, nachts ist es dort zu dunkel, da muss ein Licht sein. Ja, und deshalb hat er sich das erdacht. Nein, wir wissen, dass jedes einzelne Stück des Tempels vorgegeben worden ist von Gott selbst. Ja, jede einzelne, jede einzelne Einzelheit, was immer, ja, wurde dem Mose wurde der Plan der ganzen Stiftshütte gegeben. Und dann hat Gott auch dafür gesorgt, dass Menschen befähigt wurden, diese Dinge, die er als Plan dem Mose gegeben hat, dass sie es fertigstellen. Und ebenso trifft das auch auf die Menorah zu. Ja? Das Innere der Stiftshütte sollte also und des Tempels sollte von dem Licht dieser Menorah erfüllt werden in der Nacht. Tagsüber, es waren Fenster angebracht, ja, die meisten von uns wissen das nicht, ich wusste das auch nicht, ich musste das studieren, aber es waren Fenster angebracht an dem Tempel, ja, und der Stiftshütte, tagsüber war genug Licht da gewesen, nachts, abends kam der Priester, der hat dafür gesorgt, dass genug Öl da war und dann leuchtete die Menorah vom Abend bis zum nächsten Morgen, bis die Sonne aufgegangen ist. Und ihr könnt das nachlesen in 1. Könige 6, Vers 4, ja, wo uns ganz genau gesagt wird in der Heiligen Schrift, dass Fenster im Tempel vorhanden gewesen sind. 1. Könige 6, Vers 4. Und hier sind wir eigentlich schon bei dem Hinweis, was diese Vision in Sacharja bedeutet. Der siebenarmige Leuchter diente eben als Symbol dieser sehr bedeutenden Realität. In der Nacht der Welt, ja, in dem Dunkel, in dem die Welt steht in ihrer Sünde, sollte Israel der Lichtträger der Gnade Gottes sein. Und die Verheißung ist deshalb diese in dem 4. Kapitel. Das Licht Gottes wird seinerzeit, das Licht der Gnade Gottes wird seinerzeit wieder durch Israel scheinen. Und die Kraft für diese überwältigende und herrliche Aufgabe in der Welt wird Gott selbst im Überfluss durch den Heiligen Geist geben. Wir haben ein Lied, das wir manchmal zusammen singen. Das Lied heißt Mächtige Ströme des Segens. Ja? Es heißt, Herr, ist das Tröpfeln so köstlich? Ja, wir sagen, ja, natürlich ist es köstlich, wenn der Segen Gottes über uns kommt. Aber dann beten wir was? Send uns in strömenden Geist. Und das ist genau das Bild, das wir haben hier in dieser Vision. Ja? Wir haben den Segen Gottes, der durch den Geist Gottes dann in Strömen kommt. Ja? Und diese 49 Rohre, die die Lampe mit Öl versorgen, sprechen von dem Überfluss, ja, der benötigten Kraft für diese Aufgabe des Volkes Israel. Und so wird das sein, ihr Lieben. Das wird Realität sein in dem tausendjährigen Reich. Und hier müssen wir überlegen, schaut einmal, Israel hat ja diese Funktion heute nicht. Sie sind nicht das Zeugnis der Gnade Gottes heute. Wer sind die Lichtträger? Wer ist das Zeugnis für die Gnade Gottes heute? Wer ist das? Das ist die Gemeinde. Das seid ihr. Das bin ich. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz, aber auch Licht der Welt. Und wir verstehen, aha, ja, dieses Symbol des Lichtes, das geht zurück auf diese Menorah, ja, in dem Alten Testament, die dort in der Stiftshütte oder im Tempel gestanden hat. Und wir sagen uns, naja, wie können wir das denn sein? Wie können wir denn das Licht Gottes sein oder das Licht Gottes tragen in uns selbst? Nur dann, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Ist Wiedergeburt notwendig für uns als Kinder Gottes? Absolut. Sonst machen wir alles aus unserer eigenen Kraft. Und wozu ist es dann gut? So, sind wir solche Menschen, ja, gehören zu Jesus, die den Heiligen Geist in sich haben und die dann auch dieses Verständnis in sich tragen oder haben, in ihrem Herzen haben. Wir sind eigentlich von Gott hier hingestellt in dieser Realität, um die Gnade Gottes oder auf die Gnade Gottes hinzuweisen in Jesus Christus. Das ist unsere Verantwortung. Ich lese uns Philipper 2, Vers 15. Eine wunderbare Wahrheit, die ich eben auch in meinen eigenen Worten gesagt habe, aber das ist die Wahrheit, auf die uns die Heilige Schrift hinweist. Es wird gesagt, seid unsträflich und lauter, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes. Ja, das ist unsere Welt, ja, die total im Dunkeln ist, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt. Ja, das ist unsere Aufgabe. So, Israel ist zur Seite gestellt, gegenwärtig, und wir als Gemeinde des Herrn Jesu, wir als Nachfolger des Herrn Jesu, haben denselben Auftrag, ja, wie das Volk Israel seiner Zeit. Wir sollen Lichtträger der Gnade Gottes sein, als Gemeinde und auch als Einzelne, und wir können das nur, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Und ihr Lieben, wenn wir verstanden haben, was Sünde wirklich bedeutet, Wenn wir verstanden haben, was Sündenvergebung ist, wenn wir das erlebt haben in unserem Leben, dann haben wir genug zu erzählen. Ja? Aber schaut einmal in den Text, und das finde ich sehr, sehr interessant. Ist mir auch früher nie bewusst geworden. Es ist im Zusammenhang, in diesem Zusammenhang der Vision mit der Menora und mit den Ölbäumen an der Seite, dass wir diesen sehr bekannten Ausspruch in der Heiligen Schrift finden. Und ihr wisst genau, wovon ich rede. Es soll nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wir kennen diese Aussage, oder? Wir kennen es sehr gut. Haben es vielleicht hier und da mal gebraucht. Ja, aber ist uns bewusst geworden, jemals bewusst geworden, dass das nicht ein vollständiger Satz ist? Ist kein vollständiger Satz. Was soll denn durch den Geist Gottes geschehen? Ja, es fehlt der Hinweis auf das, was durch den Geist Gottes geschehen soll und nicht durch Heer und Kraft. Ist kein vollständiger Satz, und die Grammatiklehrer, die verzweifeln an diesem Satz. Ich bin kein gewaltiger Grammatiklehrer, ganz und gar nicht, und deshalb verstehe ich sehr gut, ja, dass diese Aussage mit dem zusammenhängt, was wir vorher gelesen haben. Ja, mit dieser Vision, die Sacharja seinerzeit gezeigt worden ist. Und der Hinweis ist schlicht und einfach der, dass das, was Israel, dass das, was die Gemeinde als Aufgabe hat in dieser Welt, nur in der Kraft Gottes, das heißt durch den Heiligen Geist, tatsächlich auch vollbracht werden kann. Oh, wir können aus eigenem Tun auch viel tun. Ja, machen. Wir können Crystal Cathedrals bauen. Wir können gewaltige Kirchen bauen, die Menschen dann bestaunen. Ja, was ist es wirklich vor Gott wert? All diese wunderschönen Gebäude. Gar nichts, gar nichts. Aber wenn wir sagen können, ich habe ein Zeugnis für Jesus gegeben und dieser Mann, der hat das gehört und der hat das angenommen. Das zählt, das wissen wir. Ja? Kirchen, Gebäude, die spielen keine Rolle für Gott. Aber Menschen, die zum Glauben kommen, Menschen, die Buße tun von ihrer Sünde, das spielt eine Rolle. Da freuen sich die Engel. Die Engel freuen sich nicht, wenn die Crystal Cathedral eingesegnet worden ist, sondern wenn Menschen Buße tun. Ja? Und zu Gott kommen. So, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Und wir sagen Amen, genauso ist es. Ja? Genauso wird das sein auch in der Zukunft, wenn Israel wiederhergestellt wird in ihren ihnen von Gott zugewiesenen Platz als die Priesternation für die ganze Welt. So, wir machen weiter. Schaut einmal in die Verse 7 bis 10. Hier wird von Gott, dem Zerubabel, also diese Verheißung gegeben, nicht nur an Zerubabel, sondern auch an diejenigen, die so ein bisschen schlapp geworden sind beim Bau des Tempels. Der Tempel soll wiederhergestellt werden, soll wieder gebaut werden und keine so große Opposition. Und das ist der große Berg in unserer Vision. Ja, das ist die Opposition gegen Zerubabel. Und wenn wir die anderen Bücher des Alten Testaments lesen, die auch von dieser Zeit sprechen, ja, dann sehen wir, dass sie sehr wohl eine gewaltige Opposition hatte und dass da Schriftverkehr gegeben hat zu dem persischen Herrscher der damaligen Zeit. Die Bibel sagt, Gottes Wort sagt, dieser Berg, diese Opposition wird weggeräumt. Ja. So, und das Zweite, was Sacharja dann auch nicht einordnen kann, sind natürlich diese zwei Ölbäume. Auch hier fragte er den Engel, naja, was bedeutet das? Und wir sehen, dass der Engel, wie gesagt, ermahnend zurückfragt, ja, dass er nicht weiß, was die Funktion oder wer diese zwei Ölbäume sind. Und das ist das, was wir uns im zweiten Abschnitt nun der Predigt anschauen wollen. Es gibt ja allerhand Spekulationen, ja, wer diese zwei Ölbäume sind, weil unter anderem Gott selbst sagt, das sind die beiden Gesalbten, so es müssen Personen sein, welche vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. So manche Bibellehrer sagen, aha, wo haben wir zwei Gesalbte, wo haben wir noch zwei Zeugen in der Heiligen Schrift? Die gehen zu der Offenbarung. ja, und sagen, oh, das sind die zwei Zeugen, die ihrer Zeit dann in Jerusalem dienen werden für einen bestimmten Abschnitt in dieser furchtbaren Trübsalzeit. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich kann das mit Gewissheit nicht sagen. Aber eins erkenne ich in diesem gebrauchten Bild. Schaut einmal. Wer wurde eigentlich im Alten Testament mit Öl gesalbt? Könige, richtig, und Priester. Ah, und da sind wir schon einen Schritt weiter. Ja? So, diese zwei Ämter wurden, ich sollte nicht sagen zwei Ämter, sondern zwei Menschen, die diese Ämter ausgefüllt haben in Israel. Sie wurden mit dem Öl gesalbt. Und das Öl ist der Hinweis auf den Geist Gottes und wir verstehen sofort, was das bedeutet. Gott rüstet diese Menschen aus. Dieses Amt, was sie ihn hatten, vollbringen zu können. Ja? Als Priester und als König. Ihr Lieben, dieses Bild oder Symbol des Öls ist das am einfachst zu verstehende Symbol in der ganzen Bibel. Es ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. Ja? Und deshalb ist das Verständnis dieser Vision hier in Kapitel 4 das folgende. Durch diese beiden Ämter Israels, Priestertum, Königtum, religiöse Autorität, politische Autorität, von Gott selbst eingesetzt, ja, wird dann auch der Segen Gottes fließen. Er gebraucht diese beiden Ämter zu diesem einen Ziel, ja, damit der Segen Gottes fließt. Die erwähnten Zweige, ja, wir sehen die Bäume und wir sehen aber auch, dass Zweige angesprochen werden in derselben Vision. Die erwähnten Zweige sind also die zwei Personen, die zwei Männer, die diese Ämter dann als Oberste ausführen. Ja, zu der Zeit war es Zerubbabel gewesen und Joshua. Joshua war die religiöse Autorität, Zerubbabel war die politische Autorität. Und diese beiden Ämter, und das wissen wir auch aus dem Zusammenhang der Heiligen Schrift, sind ein Vorschatten auf den Messias Jesus Christus, in dem diese beiden Ämter zusammengefasst werden. Ja? Nur Jesus kann zugleich Hohepriester und kann zugleich auch König sein, niemand sonst. Well, ich sollte das nicht sagen, niemand sonst. Es gab noch eine Person, die diese beiden Ämter innehatte. Wer war das? Melchisedek. Ja? Aber ich will jetzt darauf nicht eingehen, sondern wir verstehen, nach der Ordnung Melchisedeks wird Jesus Christus seinerzeit im tausendjährigen Reich regieren als Hohepriester und als König. Hier ist ein Schriftbeweis für uns, Sacharja 6, Vers 13. Es wird gesagt, ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Das können wir ruhig wortwörtlich auch verstehen, weil das wortwörtlich verstanden werden muss. So, Jesus wird auf seinem Thron sitzen und herrschen und dann wird gesagt, und er wird Priester sein auf seinem Thron. Ja, nur Jesus kann das sein. So, Jesus ist deshalb auch die wahre Quelle des Segens. Ja, er macht Israel zum Licht der Nationen in seinem Reich. Und das lesen wir in Jesaja 60, Vers 1 bis 3. Wir lesen, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Ein ganz klarer Hinweis, was in dem messianischen Reich Realität sein wird. Nun, wir haben das jetzt alles gehört. Ich habe natürlich nicht alle Einzelheiten erwähnen können, die wir in dieser Vision sehen, die uns aufgezeigt werden. Das würde zu lange dauern. Aber was können wir ganz praktisch für uns heute Morgen mitnehmen aus diesem Studium der fünften Vision. Nun, ich habe auf manche Wahrheiten hingewiesen. Ich hoffe, dass wir diese Wahrheiten auch als eine Herausforderung für uns verstanden haben. Ihr Lieben, wir als Christen sind Lichtträger der Gnade Gottes heute in dieser Welt. Ja? Und deshalb wollen wir uns einsetzen lassen. Ja? Wollen wir für Jesus auch zeugen. Und wie können wir das? Habe ich auch gesagt, ja. Die Heilige Schrift weist uns darauf hin, dass wir wiedergeboren sein müssen. Und das geschieht durch und in dem Heiligen Geist. Heute Morgen möchte ich aber besonders einen Aspekt für uns unterstreichen, der auch sehr, sehr wichtig ist. Es ist die Tatsache, dass eine klare Perspektive für die Zukunft uns als Menschen Gottes für das Heute, für die Gegenwart ermutigt. Ja? Noch einmal, die klare Perspektive für die Zukunft ermutigt uns als Menschen Gottes in der Gegenwart. Oder so muss es sein. Die zurückgekehrten Juden, ich habe das ein paar Mal erwähnt, haben ihren Mut verloren, ja? Zum Wiederaufbau des Tempels. Und Gott ermutigt sie, indem er ihnen diese Zukunftshoffnung zeigt, ja, für sie als das Volk. Ihr Lieben, was für eine Hoffnung haben wir als Christen? Was für eine Hoffnung haben wir als Christen? Die beste, die es gibt, oder? Ja. Wir haben eine wunderbare Verheißung auf die ewige Heimat, auf die Ewigkeit. Wir haben eine wunderbare Verheißung für die Gegenwart des Herrn Jesu, in die wir gestellt werden. Ja, sollte uns das nicht ermutigen, sollte uns das nicht anspornen, noch ernster für Jesus Christus einzustehen, wissend, dass wir als Christen auch seinerzeit Verantwortung geben müssen. Wir werden ein Preisgericht erleben. Das ist ein anderes Gericht. Ja? Aber da werden diese Dinge, ja, das Gute, was wir getan haben, das Zeugnis, was wir weitergegeben haben für Jesus, diese Dinge werden dann auch aufgegriffen, gezeigt. Und je nachdem, ja, werden wir dann auch belohnt. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. So, diese Priorität, ja, müssen wir in unserem Leben haben, die Zukunftsaussicht. Was passiert mit Christen heute? Ja, manche Christen, die schauen sich das an, was in der Welt passiert. All diese Dinge, die unangenehm sind, die furchtbar sind. Ja, all das, was in unserer Gesellschaft passiert. Und sie schlagen sich die Hände über dem Kopf zusammen und sagen sich, wo soll das alles hinführen? Wir wissen, wo das hinführt, oder? Wir wissen das. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, was auch ich persönlich erlebt habe, ja? Man verliert auch den Mut, nicht nur, wenn man sieht, was um einen herum passiert, sondern wenn man gesundheitlich angegriffen wird. Ja, man hat Schmerzen, man fühlt sich nicht gut, man ist müde, ja, und in so einer Situation, ihr jungen Leute, ihr kennt das noch nicht. Ja, ihr denkt, wovon redet er? Werdet mal so alt. Ja? Dann werdet ihr anders denken. Aber es ist so, da kommen diese gesundheitlichen Nöte und plötzlich merkt man selbst, man existiert noch, man lebt nicht, die Freude ist weg. Ja? Man hat keinen Mut mehr für das Heute und für den Morgen. Warum ist Mut wichtig für uns als gläubige Menschen? Warum ist es wichtig, dass wir den Mut nicht verlieren? Ich möchte ein Gedicht zitieren von Goethe. Er sagte Folgendes. Er sagte, Gut verloren, also Besitz verloren, etwas verloren, muss rasch dich besinnen und Neues gewinnen. Ja? Dann sagt er, Ehre verloren, viel verloren, muss Ruhm gewinnen, da werden die Leute sich anders besinnen. Ja, so zeig es ihnen, dass sie falsch von dir denken. So, bemühe dich. Und dann sagt er aber Folgendes. Mut verloren, alles verloren. Mut verloren, alles verloren, da wäre es besser nicht geboren. Und genauso ist es, ihr Lieben, wenn man den Mut verliert als ein gläubiger Mensch in dieser Welt, aufgrund auch der gesundheitlichen Schwächen. Ja, wir dürfen den Mut für das Heute nie verlieren, selbst in den schwersten Stunden unseres Lebens. Es ist nicht umsonst, dass Gott uns leben lässt. Er hätte uns doch wegnehmen können, sofort nach unserer Wiedergeburt. Nein, er lässt uns. Das meint, er hat noch etwas mit uns vor. Und stellen wir Gott nie in Frage, ja, warum er uns noch leben lässt. Diese schweren Zeiten, die wir erleben, und viele von euch haben das erlebt, ich habe das auch erlebt, wir lernen manche Lektionen, manche sehr wertvolle Lektionen in dieser Leidensschule Gottes. Und die wichtigste Lektion ist mit Sicherheit die, dass wenn wir Schmerzen haben, wenn es uns schlechter geht, wir denken an unsere ewige Heimat und wir wissen, oh, eines Tages wird es besser. Ja? Die andere Lektion, die wir lernen, ist die, dass wir mit solchen, wenn es uns nachher besser geht, hoffentlich besser geht, dass wir mit solchen, die in diesem Leid sind, dass wir ihnen beistehen können, dass wir sie trösten können, weil wir genau dasselbe erlebt haben oder zum Teil genau dasselbe erlebt haben. Ich will ein Beispiel erzählen. Ich weiß, die Zeit ist vorangeschritten. Eine junge Dame, mit ihr habe ich gesprochen letzte Woche. Das war das letzte, ja, letzte Woche habe ich mit ihr gesprochen. Und die hat mir erzählt, dass sie für Jahre, eigentlich vor kurzem, für Monate und Jahre Probleme hatte mit ihrer Energie. Sie hatte einen Knoten an der Schilddrüse, ja, und das hat ihren ganzen Haushalt durcheinander gebracht. Sie war immer müde, sie war emotional ganz am Ende und sie sagt, mir fiel es schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Ich war so kaputt, ja, anstatt ausgeruht zu sein, war ich eigentlich müde gewesen. So was hat sie gemacht. Die Ärzte wollten natürlich sofort schneiden. Ja, aber sie wussten nicht, dieser Tumor oder dieser Knoten an der Schilddrüse, ob das Krebs ist oder was anderes. Und sobald man schneidet, ist die Gefahr, dass es streut. So, sie hat sich erkundigt, welche Möglichkeiten es noch gibt, das Ganze anzugehen. Zunächst einmal hat sie gesagt, hat sie für etliche Monate bei einem Naturmediziner eine Kur mitgemacht, wobei sie ihre Energie zurückgekriegt hat. Und sie sagt, langsam wurde es besser. Und in der Zeit, wo sie dann diese Kur mitgemacht hat, hat sie sich informiert, welche Möglichkeiten es gibt für diesen Knoten an der Schilddrüse und hat festgestellt, dass in Deutschland schon seit 10, 15 Jahren es eine Anwendung gibt, die in Kanada im Moment, jetzt ist es zugelassen, aber zu der Zeit war es nicht. Diese Therapie heißt Thermoablation. Das heißt schlicht und einfach, dass ein bestimmtes Gewebe im Körper, ja, durch Wärme oder Hitze getötet wird. Und das machen die in Deutschland seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder was. Und so hat sie einen Termin gemacht in Frankfurt bei einer Klinik und hat sich dieser Behandlung unterzogen. Und es war ein voller Erfolg. Ja? So dass der Knoten an ihrer Schilddrüse schrumpft, weil der Körper das nach und nach abbaut. Ihr geht es viel besser. Und eins hat sie mir gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Sie sagte, es war eine furchtbare Zeit, die sie mitgemacht hat. Sie möchte das keinem zumuten, so etwas. Aber die sagt, eins habe ich gelernt in dieser Zeit. Und das ist, Mitleid zu haben, mitzufühlen mit Menschen, die in solch einer Situation gesundheitlich sind. Ja. Sie sagt, ich kann die Menschen viel besser verstehen. Ja. Nun, in unserem Fall muss das nicht heißen, dass wir geheilt werden. Ich hoffe, dass ich geheilt werde, dass auch ihr Erleichterung erfährt, wenn ihr gesundheitliche Schwierigkeiten habt. Aber das bleibt Gott überlassen. Ja? Aber eins dürfen wir als Kinder Gottes auf gar keinen Fall. Wir dürfen den Mut für das Heute nicht verlieren. Wir dürfen den Mut nicht verlieren, für Jesus Christus einzustehen, für Jesus Christus zu zeugen. So, seid ermutigt, ihr Lieben. Seid ermutigt durch das Wort Gottes. Seid ermutigt durch den Zuspruch des Heiligen Geistes. Gott, unser Vater, liebt uns. Ist das eine Wahrheit? Ja. Hat er eine gute Zukunft für uns geplant als seine Kinder? Jawohl. Wir sind in seiner Hand. Auch das wissen wir. Und weil er uns leben lässt, heißt es, wir haben noch eine Aufgabe. Ich weiß nicht, was diese Aufgabe ist. Vielleicht ist da nur ein einziger, dem ihr begegnen müsst und dem ihr einfach das Zeugnis von Jesus weitergibt. Wer weiß, wer weiß. Ja? So möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.